Ja, Sie sehen schon, ich habe hier einen Text vorbereitet, damit es nicht zu ausufern wird. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, dass es losgeht und dass Sie sich, wir euch, für diese qualitativ hochwertige Tagung hier im Haus Birkach, dem Tagungshaus der Evangelischen Landeskirche, entschieden habt und dafür sogar Ihre alltägliche Arbeit mit den Jungen und mit den Mädchen unterbrechen könnt. Ich habe also die Ehre, Sie alle im Namen der Bundesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit Baden-Württemberg ganz herzlich zur Tagung Kranke Jungs zu begrüßen. Mein Name ist Kai Kaps und ich habe die Ehre zugeteilt bekommen, weil ich eben im Vorstand mit dabei bin. Ja, schon einfach die Vielzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen spiegelt das große Interesse hier am Thema. Dass das Land Baden-Württemberg diese Veranstaltung finanziell fördert und Ministerin Altpeter sich bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung mit diesem Thema zu übernehmen, spricht auch für diese tolle Tagung, für dieses wichtige Thema. Ich finde es jedenfalls prima, dass das Sozialministerium so große Offenheit für das Thema demonstriert. Und wir werden auch sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt über weiterführende Projekte zu diesem Thema ins Gespräch kommen. Ja, warum diese Tagung? Kranke Jungs, praxisnahe Wege aus der Pathologisierung schwierigen Verhaltens. Schwierigen Verhaltens ist erstmal eine schwierige Formulierung, die wir da drin haben. Ja, dass ein Krankerklären von schwierigem Verhalten oder Handeln bei Jungen stattfindet, ist eine Tatsache. Darüber muss nicht debattiert werden. Die Frage ist aber, mit welchem Hintergrund geschieht dies? Hat dieses Krankerklären auch seine Berechtigung? Ist dies angemessen? Ist das Krankerklären auch ein Kranksein? Und wenn ja, woran liegt das? Müssen Jungen und Mädchen immer mehr leisten und sich daran messen lassen? Oder müssen die Eltern und pädagogischen Kräfte immer mehr leisten und sind deshalb in der Betreuung und Erziehung schneller überfordert? Auch bei der Vermittlung dieser Ideale? Oder wird das Handeln, das Verhalten einiger Jungen tatsächlich nur schwieriger? Vielleicht ist auch eine Gemengelage aus dem gerade Genannten dafür verantwortlich. Passen Jungen einfach nicht mehr mit ihrem geschlechterbezogenen Habitus und entsprechendem Handeln zu den professionellen Betreuungs- und Bildungssystemen? Und bietet die Pharmaindustrie zu einem großen Problem einfache Antworten? Wir hatten uns im engeren Kreis der LAG Jungarbeit und auch der BAG Jungarbeit vor der Tagung die Köpfe heiß geredet, welche Begrifflichkeiten im Titel der Tagung in welcher Reihenfolge auftauchen sollten, um genau das auszusagen, was von unserer Seite gemeint ist. Kranke Jungs mit Fragezeichen dahinter war der für uns komplexeste Punkt. Krank sein ist immer auch eine Frage des Blickwinkels, eine Frage der Definition. Es gibt viele Definitionen. Von der WHO bis zu Wikipedia, mal mit Geschlechterbezug, mal ohne Geschlechterbezug. Viele Menschen und Gremien haben sich darüber auf jeden Fall Gedanken gemacht, da Definitionen ja auch immer Machtaspekte enthalten und machtvoll wirken. Ich möchte also zunächst zwei der vielfältigen Möglichkeiten aufmachen. Zum einen der Aspekt krank sein und sich krank fühlen. Also nicht das machen können, was je ich unter normalen Umständen mache, machen möchte und machen kann. Unter normalen Umständen bringt sich natürlich die Frage auf, was ist eigentlich normal? Was sind die normalen Umstände und für wen ist das normal? Ja, und damit kommen wir zum anderen Pol, der Zuschreibung, du bist krank. Wer bestimmt das eigentlich? Und ab wann ist jemand krank? Also nicht mehr normal, abnormal. Ist das bei den betreffenden Jungen so, dass sie sich krank fühlen und nicht das machen können, was sie regulär machen? Oder ist es so, dass das Handeln dieser Jungen so auffällig ist, dass es von den anderen als krank bezeichnet und empfunden wird? Vielleicht aber hätten wir insgesamt unseren Blickwinkel erweitern und verändern müssen. Nicht nur die Eigenarten und Unzulänglichkeiten der Jungen im Blick haben, sondern deren vorhandene Stärken und Kompetenzen ausmachen, um in kleinen Schritten und mit viel Geduld darauf gemeinsam wertschätzend mit den Jungen aufzubauen. Wir hätten also an unserer Haltung den Jungen gegenüber arbeiten können. Vielleicht hätte das so einige unerträgliche Situationen aushaltbar gemacht. Ich denke, Sie sehen, es hätte also noch wesentlich mehr Optionen gegeben, als das Problem zu individualisieren und das Handeln der Jungen medikamentös einzuschränken. Wenn ich mir den Barmer GEK-Arztbericht, der die Problematik ADHS aufgreift, ansehe, überlege ich mir, ob die damalige Situation der Behindertenhilfe mit der heutigen Situation in Schule, Jugendhilfe und Familienhaushalte vergleichbar ist. Machen wir also einen Sprung weg von meinem Beispiel zu den Regelangeboten für Kinder und Jugendliche. Zu den Standardangeboten an öffentlichen Kindergärten und Schulen differenziert sich das System immer weiter aus. Von einem dreigliedrigen Schulsystem beispielsweise kann nicht die Rede sein. War es ja letztlich auch nie. Seit ein paar Jahren gibt es beispielsweise in Esslingen am Neckar ein Gymnasium für ADHS-Schüler und wenigen ADHS-Schülerinnen. Die Kinder und Jugendlichen, insbesondere die Jungen auf Haupt- und Werkrealschulen, sind laut Aussage einiger Lehrer, Lehrerinnen zum Teil Kandidaten für Jugendhilfemaßnahmen. Die Kids auf Förderschulen sowieso. Schulen für Erziehungshilfe sind bereits Teil der Jugendhilfe. Und Kitas empfehlen Eltern immer häufiger, ihre Jungs auf das Asperger-Syndrom, ADHS oder ganz perfide auf Hochbegabung untersuchen zu lassen. Ja, Hochbegabung steht ja synonym für euer Sohn hat gehörig einen an der Ratsche und wenn ihr Glück habt, gibt es trotzdem irgendwas, was er super gut kann und dann ist der Makel nicht ganz so groß. Ja, kann man das so deuten? Naja, wir wollen hier nicht zu zynisch werden. Aber bleiben dann noch die frei arbeitenden Therapeuten und Therapeutinnen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die sollten auch noch erwähnt werden, vor allem die, die eine Kassenberechtigung haben, die sind permanent ausgelastet und häufig überlastet. Aber eigentlich ist es ja auch gar nicht seriös, Beobachtungen aus rhetorischen Gründen untereinander zu setzen. Zumal es sich ja hier, abgesehen vom Barmer GEK-Arztbericht, nicht um statistisch überprüfte Aussagen und Tatsachen handelt. Und natürlich müssen die Ursachen dieser Entwicklung erörtert, weiter beobachtet und entsprechend benannt werden. Denn nur so ist es möglich, dass die Politik ein Mandat zum Handeln erhält. Überlegen wir gemeinsam, ob mit dem Segregieren einiger Jungen, dem Weiterschicken in noch ausdifferenziertere und noch spezialisiertere Institutionen, dem Pathologisieren, indem wir Krankheiten zuordnen und dem medikamentösen Einstellen einiger Jungen genau die meiner Meinung nach unzulässige Individualisierung stattfindet und wir die vorher genannten Optionen nicht aus dem Blick verloren haben. Und seien wir uns dabei bewusst, dass die Macht der Definition und Zuschreibung auf Seiten der Mächtigen, in diesem Fall auf Seiten der Eltern, Fachleute, Lehrer, Lehrerinnen und Mediziner und Medizinerinnen, also bei uns Erwachsenen liegt, nicht bei den Kindern und Jugendlichen. Schauen wir aber auf unsere Veranstaltung heute, die sehr bewusst in Anteilen interdisziplinär ausgerichtet ist, aber letztlich auf das pädagogische Handeln der professionellen Kräfte abzielt. Wir haben bei der Veranstaltung nicht den Anspruch, allumfassend jeden Aspekt der Thematik zu beleuchten, aber wir haben den Anspruch, die im Flyer angekündigten Themen in den Workshops und mit der Expertise der eingeladenen Fachkräfte und der teilnehmenden Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen zu diskutieren und uns zu erarbeiten, was dies für das geschlechterbezogene pädagogische Handeln bedeuten kann. Und in diesem Sinne komme ich zum Ende und wünsche uns allen eine gute Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe damit an Michael Schirmer. Danke.